D-Radio Wissen. Grünstreifen.
Was sind eigentlich K.O.-Tropfen? Also, drüber gesprochen habe ich schon häufiger, vor allem so im Zusammenhang mit Raub oder mit Vergewaltigung, bei denen die Opfer durch K.O.-Tropfen außer Gefecht gesetzt wurden. Aber was verbirgt sich eigentlich genau dahinter? In der Regel verbirgt sich dahinter ein Stoff namens Gamma-Butyrolacton, kurz GBL. Und der wird nicht nur dafür verwendet, um andere auszunocken, sondern auch als Partydroge. Das wusste ich so auch nicht. Also wirkt gering dosiert, ein bisschen wie Alkohol, ist aber viel billiger und gefährlicher. GBL kann man relativ legal kaufen im Netz und darin sieht Dr. Michael Rath ein Riesenproblem. Der ist nämlich Chefarzt der Suchtabteilung des Zentrums für Psychiatrie in Bad Schussenried und der behandelt Menschen, die eben GBL abhängig sind. Ich habe mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie das denn überhaupt als erstes Mal wirkt, dieses GBL.
In niedriger Dosierung kommt es erstmal zu einer Aktivierung, auch sicherlich zu einer Stimmungsanhebung. In etwas höherer Dosierung ist es so, dass es bei vielen Menschen wirklich ein Verlangen nach körperlicher Nähe auslöst. Und natürlich auch dann bei noch höherer Dosierung dann eine relativ deutliche Sedierung. Also das heißt, also derjenige ist dann eigentlich in einem ähnlichen Zustand wie jemand, der sehr viel Alkohol getrunken hat. Und bei noch höherer Dosierung ist es auch durchaus möglich, dass es dann eben auch tödlich wird.
Jetzt kenne ich K.O.-Tropfen vor allem als die Vergewaltigungsdroge, ne? Also genau. Womit Leute sediert werden, außer Gefecht gesetzt werden und mit denen, die dann auch keine Erinnerung daran haben. Aber Sie behandeln ja Menschen, die das ganz bewusst nehmen, also die quasi abhängig davon werden.
Genau.
Was sind denn da genau die Merkmale einer solchen Sucht?
Das ganz Auffällige bei Menschen, die von dem GBL abhängig werden, ist, dass sie alle 2 Stunden etwa nachkonsumieren müssen. Und zwar alle 2 Stunden.
Also ständig.
Bedeutet Tag und Nacht. Also es sind dann wirklich auch Patienten, die sich dann nachts den Wecker stellen und im 2-Stunden-Rhythmus eben ihre Dosis schnell einnehmen, dann wieder versuchen, 2 Stunden zu schlafen und so weiter. Das ist etwas, was es unter Umständen sehr schwierig macht für diese Patienten, damit klarzukommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das eine Substanz ist, die relativ unauffällig ist. Also jemand, der das süchtig konsumiert, der muss keine großen Mengen davon mit sich führen. Es macht ja auch keine Fahne, wie zum Beispiel der Alkohol. Ja. Und es hat auch Fälle in den USA gegeben, wo jemand mit GBL am Steuer erwischt wurde. Der Polizist hat denjenigen auf Alkohol kontrolliert, hat nichts gefunden, er hat da weiterfahren lassen. Und kurze Zeit später kam es dann zu einem tödlichen Unfall, weil es eben doch erheblich auch die Aufmerksamkeit beeinträchtigt. Ähnlich wie Alkohol, ähnlich wie starke Beruhigungsmittel.
Jetzt sagen Sie, es macht hochgradig abhängig, alle 2 Stunden nachladen. Was sind denn aber so Symptome, die Sie bei Abhängigen feststellen? Also was hat das für langfristige Auswirkungen?
Über die langfristigen Auswirkungen wissen wir noch gar nicht so viel, weil es in Deutschland erst seit etwa 10 oder 15 Jahren Menschen gibt, von denen wir wissen, dass sie eben regelmäßig GBL konsumieren. Das ist von daher auch tatsächlich nicht ganz einfach zu sagen, mit welchen Langzeitfolgen solchen wäre. Was auf jeden Fall passiert, wenn ein Mensch es über eine gewisse Zeit lang regelmäßig einnimmt, ist eine starke psychische und auch körperliche Abhängigkeit.
Gibt es denn irgendwelche Zahlen darüber, wie viele Menschen von GBL abhängig sind?
Nein, so in dieser Form nicht, einfach auch deswegen, weil zum einen der Nachweis sehr schwer zu führen ist. Das ist von den Laboranforderungen her sehr aufwendig. Die Patienten, die eine Abhängigkeit haben, die sagen das dann aber auch selber, weil sie eben auch wissen, dass eine Abhängigkeit, ein Entzug sehr gefährlich werden kann. Es gibt Schülerstudien bei 14-, 15-Jährigen, die in etwa an eine ähnliche Häufigkeit denken lassen in dem Alter, wie zum Beispiel der Konsum von Heroin, also 1%, 1,5% der 14- oder 15-Jährigen. Da gab es eine Studie in Frankfurt vor einigen Jahren, die das gezeigt hat. Es gibt auch eine andere Schülerstudie, die Zahlen aus mehreren Bundesländern vergleicht bei 9- und 10-Klässlern. Und das lag auch so etwa in dem Bereich. Wenn man über Jugendliche spricht, gibt es sicherlich Substanzen, die häufiger konsumiert werden, aber es ist alles andere als eine Rarität.
Das heißt, wir reden hier von 13-Jährigen, die GBL konsumieren. Wie kommen die denn daran?
Es war eine Zeit lang relativ leicht im normalen Handel verfügbar. Was als Nagellackentferner, als Felgenreiniger. Das ist in der Zwischenzeit so in der Form nicht mehr der Fall, aber es ist immer noch sehr einfach, das übers Internet zu bestellen. Und Journalisten haben auch probeweise solche Bestellungen gemacht und hatten innerhalb von wenigen Tagen dann das GBL mit der Post angeliefert bekommen.
Also es gibt auf der einen Seite diese extreme Abhängigkeit, diese GBL-Abhängigen, auf der anderen Seite das Problem, dass die GBL als K.O.-Tropfen, als Vergewaltigungsdroge genutzt wird. Warum müssen wir uns überhaupt über das Thema unterhalten? Warum ist das nicht längst verboten?
Also es gibt im Betäubungsmittelgesetz, Paragraph 1 vom Betäubungsmittelgesetz, definiert Anforderungen dafür, dass eine Substanz unter das Betäubungsmittelgesetz gestellt werden müsste. GBL erfüllt alle diese Anforderungen und steht trotzdem nicht unter dem Betäubungsmittelgesetz. Das kann man natürlich fragen, warum. Das liegt daran, dass die Industrie GBL sehr vielfältig verwendet. Ich hatte schon die Verwendung als Reinigungsmittel angesprochen, Felgenreiniger, Nagellackentferner. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel Graffitis von Hauswänden mit GBL entfernt werden. Man kann Leiterplatten in der elektronischen Industrie fettfrei bekommen, was sicherlich auch eine wichtige Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit ist. Es ist Grundstoff für Pflanzenschutzmittel, auch für Medikamente. Und weil die Industrie dieses GBL eben an ganz vielen verschiedenen Prozessen als Grundstoff verwendet, ist es tatsächlich schwierig, eine solche Substanz einfach aus dem Verkehr zu ziehen, weil es in manchen Bereichen sicherlich also schwieriger wäre, eine alternative Substanz zu finden oder zu verwenden. In anderen Bereichen kann es durchaus sogar sein, dass eine Alternative gar nicht erstmal so zur Verfügung stünde.
Sagt Michael Rath, Chefarzt der Suchtabteilung des Zentrums für Psychiatrie in Bad Schussenried. Wenn es nach ihm gehen würde, stünde das schon längst auf der Liste der Betäubungsmittel und wäre damit verboten. Die chemische Industrie hat damit aber ein Problem, sagt Michael Rath, weil sie die Substanz eben für viele Anwendungen braucht. Ich habe ihn deswegen gefragt, ob es denn nicht eine Lösung wäre, wenn besagte Industrie dafür sorgen würde, dass das nicht außerhalb ihrer Anlagen verwendet wird und damit nicht einfach im Netz bestellt werden kann.
Grundsätzlich ist so, dass die Herstellerfirmen auch genau das eigentlich immer behaupten, nämlich dass sie ein Monitoring-System haben und über das Monitoring-System wäre dann auch sichergestellt, nachzuverfolgen, wer denn GBL bestellt. Wer es verwendet, nur dieses Monitoring-System funktioniert eben nicht. Also es hat auch vielleicht etwas damit zu tun, dass ja nicht nur die deutsche Industrie GBL herstellt, das wird auch insbesondere viel in China produziert. Und das hat dann natürlich auch für die Situation hier bei uns zur Folge, dass eine Herstellerfirma sich natürlich immer auch darauf beziehen könnte, dass das vielleicht chinesisches GBL wäre.
Dass quasi das Verbot auf dem deutschen Markt eh nicht ziehen würde.
So wie es jetzt im Moment ist, funktioniert dieses Monitoring-System natürlich auch nur für deutsche Hersteller.
Ja gut, aber ich meine, wenn ich das ins Betäubungsmittelgesetz aufnehmen würde, dann wäre ja zum Beispiel auch das Mitführen von GBL in, angenommen, einer Diskothek verboten.
Richtig.
Bis jetzt ist es ja wohl so, dass die Polizisten es noch nicht mal konfiszieren dürfen.
Genau, richtig. Genau das ist die Situation. Ich hatte im Gesundheitsministerium vor einigen Jahren schon einen Vorschlag gemacht, zu differenzieren zwischen vergelltem und unvergelltem GBL. Vergellung ist ja die Veränderung einer Substanz in der Weise, dass man sieht, dass eine Veränderung erfolgt ist, dass man es auch zum Teil schmecken kann. Ein einfaches Beispiel für Vergellung wäre neben Spiritus zum Beispiel auch Kindershampoos, die oft ja ganz toll nach Himbeere, nach Kokos riechen, aber jeder, der mal etwas davon in den Mund gekriegt hat, weiß, es schmeckt nicht danach, es schmeckt einfach nur sehr bitter. Und mit einem solchen Vergällungsmittel wäre es auch nach den Angaben der Herstellerfirma dieses Vergällungsmittels ohne weiteres möglich, GBL so zu versetzen, dass auf der einen Seite die Anwendungen, für die man GBL ja tatsächlich gut brauchen kann, weiterhin möglich wären, aber gleichzeitig würde bei einem Konsumenten sofort ein sehr bitterer Geschmack entstehen, der eigentlich es jedem klar machen müsste, dass es sich hier um in einem Getränk zum Beispiel um eine Veränderung von dem Getränk handelt und dass man wirklich dann auch.
Das würde man einfach nicht runterkriegen dann, ne?
Nicht runterkriegen.
Okay.
Also diese
gute
Menge,
Idee.
Diese Menge, die dafür erforderlich ist, also gerade von, es gibt eine Substanz, die da ganz besonders stark wirkt, das Denatonium. Und da reichen 10 ppm, also 10 Teile auf eine Million, reichen aus, um einen unersättlich bitteren Geschmack zu erzeugen. Würde bedeuten, in einem Cocktailglas, das üblicherweise, wenn es so gefüllt wird, 100 Milliliter enthält, dann wäre schon eine Menge von 0,001 Milliliter ausreichend, um jedem, der dann einen Schluck davon nimmt, klarzumachen, da ist was drin.
Und woran hakt es jetzt? Also die Idee leuchtet mir vollkommen ein. Und woran hakt es?
Also bisher ist es so, dass die Industrie sagt, also man bräuchte für manche Prozesse unbedingt ein hochreines GBL, wobei eine solche minimale Konzentration von einem Vergällungsmittel immer noch in dem Bereich wäre, wo man sicherlich von hochreinem GBL sprechen müsste. Es gibt chemisch gesehen sowieso kein 100% reines GBL, sondern es ist immer 99,99 irgendwas. Von daher wäre es für viele Prozesse sicherlich überhaupt kein Problem, auch mit vergälltem GBL zu arbeiten. Also wenn es darum geht, Graffiti von einem Eisenbahnwaggon zu entfernen, spielt es sicherlich keine Rolle, ob da ein Vergällungsmittel drin ist oder nicht. Um mal ein Beispiel zu sagen. Wenn es um bestimmte Syntheseprozesse geht, dann könnte es für ganz vereinzelte Prozesse vielleicht tatsächlich eine Rolle spielen. Nur von Seiten der Industrie werden, wenn man da mit Industrievertretern spricht, immer zwei Argumente ins Feld geführt. Das eine Argument ist, wir brauchen unbedingt dieses hochreine GBL. Und wenn es nicht hochrein ist, dann haben wir ein Problem. Dann können wir nicht damit arbeiten. Das ist so das eine Argument. Für sich genommen denken, könnte ja sein. Das andere Argument ist, und auch das stimmt im Prinzip, man kann die Vergällung durchaus auch relativ leicht entfernen, nämlich durch Erhitzen. Dann, wenn man aber beide Argumente zusammennimmt, dann hört mein Verständnis also dieser chemischen Erläuterung auf, wenn es denn so leicht zu entfernen ist, dann könnte ich auch problemlos dann eben mit dem unvergällten GBL weiterarbeiten. Also ich denke, das ist für eine so hochtechnisierte chemische Industrie, wie wir sie haben, sollte das eigentlich kein Problem sein.
Hieße dann quasi für die andere Seite, also wenn ich jetzt quasi so ein K.O.-Tropfen-Ding habe, das so bitter, also vergällt ist, und ich das einfach nur erhitze und dann ja wieder, ne, also der Bitterstoff dadurch rausgeht, verschwindet, würde quasi per Betäubungsmittelgesetz diese Form, das Unvergällte, also das Nicht-Bittere, verboten werden?
Richtig, genau. Das wäre so eigentlich der Vorschlag gewesen. Also, dass man das vergällte GBL weiterhin relativ frei verfüglich handhabt, was ja wiederum wichtig ist für die chemische Industrie. Und manche Prozesse sind tatsächlich, da ist GBL auch sicherlich wichtig und sinnvoll. Da könnte man mit dem GBL problemlos arbeiten. Wenn jemand in einer Diskothek mit unvergälltem GBL erwischt wird, dann ist im Grunde klar, der hat entweder eine dem Betäubungsmittelgesetz unterstehende Droge bei sich. Das ist genauso, wenn jemand Kokain in der Diskothek hat. Oder aber er möchte jemand anderem beibringen und dann geht es eigentlich darum, dass derjenige eine schwere Körperverletzung und Raub und Vergewaltigung und ähnliche Dinge plant. Und auch das ist ja etwas, wo man ja, denke ich, durchaus also auch von Seiten der Polizei dann einschreiten kann. Aktuell, wie Sie völlig richtig sagen, wenn jemand GBL dabei hat, auch in der Diskothek, dann sieht es zwar verdächtig aus, aber die Polizei hat keinerlei Handhabe.
Sagt Dr. Michael Rath, Chefarzt der Suchtabteilung des Zentrums für Psychiatrie in Bad Schussenried. Wir bleiben auf jeden Fall dran, ist ein spannendes Thema.
D-Radio Wissen. Grünstreifen.